Gott, der Allmächtige. So steht's heute auf dem Programm. Der zweite Teil unserer Predigtreihe über das Glaubensbekenntnis. Zuerst möchte ich gerne noch mal einen kleinen Rückblick geben auf den ersten Teil, wo es darum ging, Gott, mein Vater. Da war einer der Punkte, Gott steht jenseits menschlicher Geschlechter. Vater ist eine Beziehungsbeschreibung. Also ich kann auch, wenn mir das hilft, Mutter sagen, das tut Gott keinen Abbruch. Aber überwiegend redet die Bibel von Vater. Das zweite, Schutz, Ermöglichung, Vorbild, Wertschätzung, Liebe, Präsenz sind die Kennzeichen der Beziehung von Gott als Vater. Und das dritte, das war die Hausaufgabe, ich frage jetzt nicht ab, wer die gemacht hat, mal zu überlegen, wie du deine Beziehung zu Gott als Vater im Himmel pflegst. Das als kleiner Rückblick. Gott, der Allmächtige. Und ich möchte an der Stelle schon mal vorneweg bemerken, wer aufgepasst hat, weiß, dass der zweite Teil ja geht. Gott, der Allmächtige, der Schöpfer des Himmels und der Erde und der Schöpfer wird heute auch noch behandelt. Es gibt zwei Teile, aber der Teil über die Schöpfung ist ein bisschen kleiner als der Teil über die Allmacht, weil es mir da mehr zu klären gibt. Deswegen die erste Frage, was heißt denn allmächtig überhaupt? Und das fängt an mit der Frage, kann Gott alles? Es ist eine der ältesten Fragen, teils im Scherz, teils boshaft gemeint an Christen. Ja, wenn euer Gott allmächtig ist, kann er denn dann einen Stein schaffen, den er selber nicht mehr hochheben kann? So, oder kann Gott einen eckigen Kreis schaffen, wenn er doch allmächtig ist, ja? Einen gasförmigen Festkörper. Das sind alles so, in Anführungszeichen, blöde oder provokante Fragen. Und ich gebe zu, dass ich da schon oft dran rumgeknabbert habe. Auf die Frage, kann Gott, darf es keine Antwort mit Nein geben. So denken wir, wenn wir an die Allmacht denken. Gott kann alles tun, was logisch möglich ist und was mit ihm übereinstimmt. Und ich fand es befreiend, jetzt zu lesen, es schränkt Gottes Allmacht nicht ein, wenn er keine unlogischen Dinge machen kann. Oder völlig unlogisch, ja, zu versuchen, einen eckigen Kreis zu machen, dann ist er kein Kreis mehr. Also es schränkt Gottes Allmacht nicht ein, wenn er unlogische Dinge nicht macht. Und es schränkt auch nicht ein, seine Allmacht, wenn er keine Dinge tun kann, die nicht zu seinem Wesen passt. Wenn er eben nicht lügen oder betrügen oder vergewaltigen kann. Gottes Wesen ist Liebe und seine Allmacht ist eine Allmacht der Liebe. Allmacht bedeutet für Gott sinnvoll und in Übereinstimmung mit seinem Wesen. Und mit Verlaub, das andere ist Blödsinn. Dann, ach ja, schaut euch nochmal das Bild an, da komme ich später drauf. Gott, der Allmächtige. Der allmächtige Gott in der Bibel. Das klingt vielleicht überraschend, aber die Bibel spricht eigentlich an keiner Stelle von einem allmächtigen Gott, so wie wir uns das vorstellen. Aber er kommt doch in unserem Sprachgebrauch vor, oder? Wir reden davon im Glaubensbekenntnis, sonst gäbe es dieses Thema ja gar nicht. Und dem lieben Bibelleser fallen bestimmt zig Stellen ein, wo von Gott dem Allmächtigen die Rede ist. Aber was ist da passiert? Ja? Gott sagt doch zu Abraham schon, ich bin der allmächtige Gott, El Shaddai. Oder zu Isaak, Gott der Allmächtige wird dich segnen. Oder zu Josef, Gott der Allmächtige ist mir erschienen, sagt Josef. Im Hebräischen steht hier das Wort El Shaddai. Und das wird normalerweise mit allmächtig übersetzt. Aber wenn man genau hinschaut, so sagt zumindest Der Hebräischforscher und Bibeltheologe Meinhard Limbert sagt, dass El Shaddai ein Gottesname ist, dessen ursprüngliche Bedeutung nicht mehr wirklich erklärbar ist. Und schon früh wurde die Bibel ja vom Hebräischen ins Griechische übersetzt, die sogenannte Septuaginta. Und da hat man ein Wort gesucht, wie man das übersetzen konnte. Und da kam aus dem Griechischen das Wort Pantokrator, also Allherrscher, Herrscher über alles, ins Spiel, aus dem Griechischen. Und noch verschärft wurde es dann, als die Bibel komplett ins Latein übersetzt wurde, weil da hat man wieder nach Begriffen gesucht. Und da kam dann der Deus Omnipotens ins Spiel, also der allmächtige Gott. Aus dem Griechischen und aus dem Lateinischen. Und wenn man genau hinschaut, und das finde ich das Spannende, dann sind das Begriffe, die ursprünglich nicht aus dem Hebräischen kommen. Das ist im Hebräischen schwer vorstellbar, dass Gott Macht hat und dass er retten kann. Das steht an keiner Stelle außer Frage. Aber dieser Gedanke, dass da jemand ist, der oben thront und einfach tun und lassen kann, was er will, der Gedanke, der ist nicht aus der Bibel, sondern der kommt aus der Gedankenwelt des Heidentums. Und ihr dürft mich gerne korrigieren. Im Neuen Testament steht an keiner Stelle, dass Gott allmächtig ist. Jesus nennt seinen Vater nie Allmächtiger. Das sollte uns nachdenklich machen. Jesus spricht von Gott als seinem Vater, als dem Barmherzigen, dem Liebenden, aber nie von dem Allmächtigen. Warum ist uns denn dieses Allmächtige so wichtig? Ich habe eine Vermutung. Wir Menschen wünschen uns dieses Bild. Dieses Bild von einem, der abgelöst von oben steht und alles tun und lassen kann, was er will. Ich habe zum Thema Macht ein schönes Wortspiel gefunden. Macht kommt von Machen und allmächtig ist der, der machen kann, was er will. Und die Frage ist, inwieweit stimmt das mit dem biblischen Gott überein? Und ich behaupte, unser Begriff von Allmacht, dass da jemand ist, der losgelöst von allem ist und tut und lässt, was er will, das ist nicht biblisch, das ist nicht unser biblischer Gott. Die Frage ist, auch weiter, hat Gott alles im Griff? Ja, wenn jemand allmächtig ist nach unseren Vorstellungen, ja, dann müsste doch alles nach seiner Pfeife tanzen. Dann müsste doch alles springen. Aber wenn wir in die Bibel schauen und wenn wir in diese Welt schauen, ist das nicht so. Schon in der Urgeschichte macht die Welt, machen die Menschen nicht einfach, was Gott will. Adam und Eva, da fängt es an, machen nicht das, was Gott gesagt hat. Und es geht weiter. Schon bei Noah bereut Gott, dass er die Menschen geschaffen hat, weil sie nicht das machen oder nicht so leben, wie er sich das vorgestellt hat, wie er es ihnen gesagt hat. Und so weiter und so weiter. Das zieht sich immer fort. Gott schafft und sagt, wie es gut laufen kann. Und Menschen sagen, nein, ich gehe meinen Weg. Gott hat in diesem Sinn nicht alles im Griff. Und ich halte das für ungeheuer wichtig. Komme ich nachher dazu, warum das so wichtig ist. Dass Gott kein Diktator ist. Gott erlebt immer wieder Enttäuschungen. Das entspricht auch nicht dem Bild von absoluter Allmacht. Ja, wir hatten vorhin die Beispiele Alexander, Napoleon. Wenn da jemand nicht gespurt hat, der war weg. Der wurde sofort einen Kopf kürzer gemacht. Das ist ein Zeichen von Diktatoren mit Allmachtsfantasie. Und da gibt's viele. Sind gerade wieder ganz viele im Kommen. Ja? Und Menschen unterstützen, weil sie denken, cool, ich kann nicht alles, aber vielleicht kann der alles. Und der soll mal der Welt zeigen, wo es lang geht. Und das übertragen wir auf Gott. Aber Gott ist anders. Gott lässt es zu, dass Menschen, dass seine Schöpfung ihm widerspricht und sagt, nein, das mache ich nicht. Gott lässt es zu, dass auf dieser Welt Dinge geschehen, die er nicht will. Das ist der Gott, der schon in der Bibel vorkommt und der auch in unserem Leben ist. Gott ist kein allmächtiger Diktator, der alle nach seiner Pfeife springen lässt. Gott lässt sich enttäuschen. Und trotzdem sind die biblischen Geschichten voll von Hoffnung. Und ist auch unser Leben voll von Hoffnung, dass Gott diese Welt, dass Gott deine und meine Geschichte zu einem guten Ende führen wird. Aber eben nicht, weil er alles mit eiserner Kontrolle führt. Das wäre nicht unser Gott. Dass er einen Druck auf den Gang der Dinge ausübt und alles nur so macht, wie er will. Er lässt auch Umwege und Irrwege zu. Aber Gott ist beharrlich. Er ist einfallsreich. Er ist liebevoll. Er ist nachgehend. Auch das lesen wir in der Bibel und das bestätigt sich immer wieder in unserem Leben. Gott lässt Irrwege zu, aber er geht nach. Ja, als Adam und Eva sich von ihm abwenden und merken, dass sie nackt sind, ist die erste Reaktion, er macht ihnen Kleidung. Als er merkt, sein Volk Israel geht Irrwege, dann schickt er Propheten, um sie wieder zurückzuholen. Gott geht nach und er holt zurück bis dahin, dass er Jesus geschickt hatte. Gottes Wagnis mit seiner Schöpfung ist aber keine Pokerei, dass er denkt, oh ja, mal schauen, ob das gut geht. Nein, was auch immer geschieht, Gott wird in den Nöten und Niederlagen unseres Lebens nicht das letzte Wort gewähren, dem Leid, dem Misserfolg, dem Scheitern. Er kann auch unsere Geschichte zu einem guten Ende führen. Aber er macht das nicht über unsere Köpfe hinweg, sondern er möchte uns damit einbeziehen. Und das ist der größte Unterschied zwischen einem absoluten, allmächtigen Diktator, der hat nämlich keine Beziehung, der sagt, und es geschieht, und wenn es nicht geschieht, dann ist es weg. Aber Gott möchte seinen Plan, seinen Willen mit uns zum Ende bringen, zu einem guten Ende. Mit uns zusammen. Nur um das klarzustellen, Gott ist nicht ohnmächtig. Dass er nicht unseren Allmachtsfantasien entspricht, heißt nicht, dass er ohnmächtig wäre. Wir lesen es bei Mose. Ich habe das Elend von meinem Volk gesehen und ihre Schreie gehört und ich bin gekommen, um sie herauszuholen. Und das hat er gemacht. Auch das lesen wir immer wieder in der Bibel. Gott greift ein und er kann helfen. Aber er ist eben nicht der, der oben thront und alles die Strippen zieht und alles tanzt nach seiner Pfeife. Und dieses Bild, was ich da gezeigt habe, ist übrigens Zeus. Wollte ich nur sagen, mit dem Gedankengut ist auch das Bild, ja, das Bild von Gott als bärtigen alten Mann kommt auch nicht aus der Bibel. Das kommt aus dem griechischen Vorstellung von Zeus. Aber das nur nebenbei. Wenn wir über Allmacht sprechen, dann kommen wir um das Thema Leid nicht herum. Muss man einfach drüber sprechen, weil es einen so beschäftigt. Wenn Gott Liebe ist und allmächtig sein soll, wie kann er dann so viele schlimme Dinge zulassen? Gibt's viel gute Sachen, der Klassiker immer noch, Leibniz, die Theodizee-Frage, 1200 Seiten. Das ist immer noch das Standardwerk zu dieser Frage. Etwas kürzer und knackiger hat es Friedrich Hauptner funktioniert. Das gibt es draußen am Büchertisch. Das auf alle Fälle kann man gut lesen. Das andere muss man nicht unbedingt durchlesen. Grundsätzlich ist die Frage, wie kann das sein? Und das ist ja eine berechtigte Frage. Ja, wir haben es gehört. Wie kann es sein, dass Kleinkinder Leukämie haben, wenn Gott doch allmächtig ist? Grundsätzlich ist das Leid eine Folge des Sündenfalls. Das muss man sagen. Gott sagt ja am Anfang, alles war sehr gut. Im Paradies gab es keine Krankheit. Da gab es keinen Tod und da gab es, glaube ich, auch keinen Frust, keine Enttäuschung. Da war alles paradiesisch. Aber wir leben in der gefallenen Welt. Das ist die Grundlage davon. Und was ich auch immer wieder finde, ein Großteil des Leids wird durch Menschen verursacht. Und da brauchen wir nicht nur an Diktatoren zu denken wie Napoleon. Ja, wie viele Menschen hat er auf dem Gewissen? Hitler, Putin und so weiter. Auch du fügst Menschen Leid zu. Und das finde ich ein erschreckendes, also ich auch, ja, ich nehme mich da nicht aus. Das fängt im Alltag im Kleinen an. Wenn du mal überlegst, so die Woche zurück, wie viele Menschen ging es nach der Begegnung mit mir besser und wie viele Menschen ging es danach schlechter? Das ist eine ganz einfache Rechnung. Du fügst durch dein Verhalten, durch deine Worte und Taten Menschen in deinem Umfeld Leid zu. Die einen mehr, die anderen weniger, die anderen bewusst, die anderen unbewusst. Aber das ist eine Sache. Und es geht noch weiter. Strukturelles Leid. Du fügst Menschen in der Welt oft Leid zu, ohne dass du es weißt. Ja? Wir sorgen mit billigen Klamotten dadurch, dass in Bangladesch und Indien Menschen unter unwürdigen Bedingungen arbeiten müssen. Dass da Menschen verbrennen, weil die Sicherheitsstandards so gesenkt sind, dass unsere Klamotten billig sind. Beim Kaffee das Gleiche. Das kannst du ein Stück weit ändern. Ich wollte nur damit sagen, ein Großteil des Leides auf dieser Welt wird durch Menschen verändert und das könnten wir Menschen ändern. Da gibt's so eine schöne Karikatur, die habe ich jetzt leider nicht mehr gefunden, wo ein Mensch zu Jesus kommt und sagt, sag mal, wieso gibt's denn so viel Leid auf dieser Welt? Und Jesus antwortet nur, witzig, dass du fragst, das wollte ich dich fragen. Also ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wenn wir über das Leid sprechen, erstmal sagen, okay, wofür bin ich denn verantwortlich oder wir Menschen und was können wir dagegen tun? Das Zweite, und das halte ich für sehr, sehr wichtig, oft gibt es keine Antwort auf die Frage nach dem Sinn des Leides. Manchmal schon. Wohl dem, der wie Paulus sagen kann, ich leide, damit ich nicht überheblich werde, ja, damit ich mich ganz auf Gott verlasse. Ich glaube, Paulus wäre super arrogant gewesen, wenn bei ihm alles geflutscht hätte. Aber das kann man nicht voraussetzen. Ich kann nicht sagen, überleg mal, wofür ist es denn gut, dass deine Enkel Leukämie haben? Das muss doch für irgendwas gut sein. Nein, das ist teilweise sogar böse, sowas zu sagen. Manches Leid gibt's einfach. Und das tut jetzt weh, aber auch das halte ich für wichtig. Es ist nicht Gottes primäre Aufgabe, unser Leid zu verhindern. Das ist so eine Anspruchshaltung, die vor allem in unserer modernen westlichen Welt da ist. Warum soll ich denn an Gott glauben, wenn es mir schlecht geht, ja? Der macht doch seinen Job nicht richtig. Ja, Bruce Allmächtig, einer meiner Lieblingsfilme, der so anfängt, dass Bruce, dessen Leben nicht besonders toll läuft, zu Gott sagt, hey, pass mal auf, du machst deinen Job nicht richtig. Wenn ich das will, ich würde das viel besser machen. Und Gott geht darauf ein und sagt, ja, bitte mach mal. Gott ist nicht in erster Linie da, dafür zu sorgen, dass in meinem Leben alles klappt. Das ist eines der größten Missverständnisse. Er macht das. Und er macht's auch gerne. Aber es ist nicht seine primäre Aufgabe. Weil das ist Religion. Also so funktioniert Religion. Alle Religionen. Ich mach was, ich opfere, ich halte bestimmte Riten ein oder so. Ich versuche die Götter gnädig zu stimmen, dass sie mir wohlgesonnen sind. Ja? Ich tue was und dafür hast du auch zu sorgen, dass es mir gut geht. Finde ich immer wieder witzig in der Religionsgeschichte, wenn sich dann Leute von ihren Göttern abwenden, weil sie ja geopfert haben und alles richtig gemacht haben und die Gottheit dann trotzdem nicht dafür gesorgt hat, dass alles klappt. Gott ist, also es ist nicht sein Hauptjob. Aber was ich für ganz elementar halte, was ich für ganz, ganz wichtig halte. Es gibt kein Leid, in dem Gott nicht drin ist. Und das finde ich das Wichtige. Wenn wir den Gott der Bibel anschauen, dann leidet er mit. Er leidet an den Verfehlungen. Er leidet daran, wenn sein Volk sich von ihm abwendet. Da gibt's wunderbare Passagen, ja? Der eifersüchtige Gott. Aber er leidet auch. Gott leidet dran, wenn wir die Beziehung zu ihm zerbrechen. Und Gott ist selber in dieses Leid eingestiegen. Das feiern wir in der Passionszeit. Deswegen ist die so wichtig. Karfreitag. Gott ist im Leid. Er lässt sich drauf ein. Und das ist wieder dieser Hauptunterschied zu diesem allmächtigen Diktator, der oben sitzt, ja. Dieses griechische Ideal von dem unberührbaren Gott, der emotionslos da oben thront und macht, was er will. Das ist nicht der Gott der Bibel. Der Gott der Bibel ist in seiner Macht auch ein leidender Gott. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Schreit Jesus am Kreuz. Gott geht bewusst in die Ohnmacht, in das Leiden rein. Und deswegen gibt es kein Leid, das du erfährst, das Gott nicht kennt und wo er nicht neben dir ist. Das halte ich für ganz, ganz wichtig. Gott ist da im Leid. Warum ist mir das so wichtig? Warum hacke ich da so sehr drauf rum? Weil ich glaube, dass unser falsches Bild von Allmacht die Beziehung kaputt machen kann. Unsere Vorstellung von Allmacht, dass da einer thront, der tut und lässt, was er will, zu dem kann ich keine Beziehung aufbauen, oder will ich zumindest nicht, weil da eine unnahbare Distanz dazwischen ist. Der da oben macht ja doch, was er will. Aber so ist der Gott der Bibel nicht. Gott ist ein Beziehungswesen. Vom ersten Tag an, wo er die Welt, wo er die Menschen geschaffen hat, will er die Beziehung bis zum Letzten. Gott lässt sich auf die Menschen ein. Und ja, manchmal hilft er ein bisschen nach, um sie auf den richtigen Weg zu bringen. Aber grundsätzlich lässt er ihnen die Freiheit und respektiert die Entscheidungen. Er räumt die Möglichkeit ein, dass Menschen sich seinem Willen verweigern, ihm widersprechen. Gott möchte den Menschen begegnen und kann nur in diesem Sinn als allmächtig gedacht werden. Nicht in dem völlig Abgehobenen, in dem Fremden, in dem Distanzierten. Gott geht ihnen nach und er hat Mittel einzugreifen und zu helfen, Menschen zurückzuholen, zu einem guten Ende zu führen, ja? Josef am Ende. Ihr gedachtet es böse zu machen, aber Gott gedachte es gut zu machen. Aber Gott hat nicht gesagt, hey Josef, hey cool, in deinem Leben wird Folgendes passieren, du wirst von deinen Brüdern verraten, in den Brunnen geworfen, verkauft ins Gefängnis und so weiter, aber mach dir mal keinen Stress, ich habe das alles im Blick. Ich glaube nicht, dass die Brüder den Josef verkaufen. Aber er hat es aufgenommen, er ist mitgegangen. Er hat einfach Josefs Leben dazu geführt, dass er noch anderen damit helfen könnte. Gott ist ein Beziehungswesen. Und zu einem losgelösten, allmächtigen Diktator irgendwo kann ich keine liebevolle Beziehung haben. Soweit zum Thema Allmacht. Wir glauben an Gott, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Das, so formuliert es das apostolische Glaubensbekenntnis. Ich habe letztes Jahr mal die Unterschiede dargestellt. Und auch hier sieht man wieder, im Nizänischen wird es schöner formuliert, ausführlicher. Wir glauben an den einen Gott, den Vater, den Allmächtigen, der alles geschaffen hat. Himmel und Erde, die sichtbare und die unsichtbare Welt. Also das Nizänische Glaubensbekenntnis geht noch mal eine Schicht tiefer. Über die Schöpfung ist ja schon viel gesagt worden, habe ich auch viel gepredigt, deswegen können wir es ein bisschen kürzer fassen. Ein Punkt ist mir sehr wichtig, es geht nicht um den, kann nicht um den, das Gegeneinander ausspielen von Glaube und Wissenschaft geben. Das haben wir nicht nötig. Es ist völlig normal, dass Menschen, die einen Verstand haben, Dinge beobachten und überlegen, wo kann das herkommen? Wie kann es entstanden sein? Das ist völlig in Ordnung. Und es ist wichtig, dass wir die Bibel haben, wo Gott das aus seiner Sicht darstellt. Das muss ich nicht widersprechen. Ich finde das sehr interessant, sich darüber Gedanken zu machen. Aber, und das muss ich an der Stelle auch deutlich sagen, die rein wissenschaftliche Sicht, die greift mir ein bisschen zu kurz. Ohne die Bibel fehlen mir zwei Dinge. Das eine, der Schöpfer. Es ist immer wieder interessant, wenn es bei Diskussionen um den Urknall drum geht, woher es kommt. Die einen Wissenschaftler sagen, das ist die falsche Frage, es geht ja nicht darum, wo kommt der Urknall her, sondern wir stellen einfach fest, das war so, greift mir zu kurz. Ich habe neulich gehört, es gibt jetzt eine Überlegung, war vielleicht vor dem Urknall ein anderes Universum? Das ist eine nette Überlegung, mir fehlt einfach aber der Schöpfer dahinter. Ich halte es für eine größere Zumutung, glauben zu müssen, dass alles aus nichts entstanden ist, als dass ich glauben darf, da war jemand, Klammer auf Gott, Klammer zu, der das mit Liebe gemacht hat. Und Liebe ist das zweite Stichwort, was mir da fehlt. Wenn ich glauben sollte, dass alles aus dem Nichts zufällig entstanden ist, dann bedeutet es für mich, dass es letztendlich wertlos ist. Also zufällig, könnte auch anders sein. Aber unser Kern ist ja, dass wir nicht zufällig entstanden sind. Wenn wir, und ich liebe das auch total, die ersten zwei Kapitel der Bibel lesen, ja, das ist ein Loblied auf Gott. Dann sieht man, mit welcher Liebe und Kreativität der das geschaffen hat. Und dadurch gibt er allen seinen Wert. Es gibt ja das Lied, du bist gewollt, kein Kind des Zufalls, keine Laune der Natur. Das glauben wir, dass Gott dich gemacht hat, so wie du bist. Und deswegen bist du wertvoll. Und deswegen, wenn wir genau hinschauen, und der Psalm 19 formuliert das so schön, die ganze Schöpfung lobt Gott. Wenn wir das anschauen, wenn wir beobachten, dann können wir immer wieder nur staunen. Das zweite, Gott, Schöpfer der unsichtbaren Welt. Das fällt uns aufgeklärten Menschen im Westen schwer, aber wer ehrlich ist, der erkennt, dass es Mächte zwischen Himmel und Erde gibt. Und nicht nur, ich glaube nur, was ich sehe. Das greift zu kurz. Ich glaube, mit den meisten Menschen wirst du übereinstimmen, dass es zerstörerische Mächte gibt. Dass eben auf der Welt nicht einfach alles gut ist. Dass Dinge geschehen, die nicht geschehen sollen. Und die Bibel sagt klar, es gibt Mächte, die gegen Gott sind. Gott baut auf, die Mächte zerstören. Aber auch im Positiven. Ihr kennt vielleicht noch, wer auf der Freizeit aufgepasst hat, die Geschichte von Elisa und seinem Diener. Die Stadt wird belagert und Elisa ist total gelassen und entspannt und der Diener in heller Aufregung. Was sollen wir jetzt machen? Die Feinde kommen. Und Elisa betet und sagt, Gott öffne ihm die Augen, dass er das sehen kann. Und dann sieht der Diener von Elisa, dass eine Streitmacht aus feurigen Pferden und Himmelsstreitern um die Stadt ist, um einzugreifen. Auch eine sehr eindrückliche Geschichte. Und ich halte auch das für wichtig, dass Gott nicht nur das Materielle geschaffen hat, sondern auch das andere. Dass es mehr Dinge gibt zwischen Himmel und Erde, als wir sehen können. Und dass Gott auch über ihnen steht. Wir sind am Ende. Wenn du magst, kannst du Folgendes mitnehmen. Das Erste, unsere herkömmliche Vorstellung von Allmacht führt leicht zu Unnahbarkeit und Distanz. Aber so ist Gott, der Gott der Bibel, nicht. Gott ist ein Beziehungsmenschen und er ist nahe bei seinen Menschen. Er geht mit durch Freud und Leid bis zum Ende und dann wartet er auf uns. Gottes Allmacht bedeutet nicht eiserne Kontrolle, die Gott auf den Gang der Dinge ausübt. Sie bedeutet vielmehr Gewissheit, dass Gott einfallsreich, beharrlich und weise genug ist, um die Geschichte seiner Geschöpfe zu einem guten Ende zu bringen. Und das Dritte, weil Gott die Welt geschaffen hat, ist sie, bist du wertvoll. Und Gottes Schöpfung hat nicht mit dem siebten Tag aufgehört, sie geht bis heute weiter. Amen. Wir singen eins der schönsten Loblieder, die es gibt. Du großer Gott, wenn ich die Welt betrachte, das genau nochmal das aufgreift, wenn ich in die Welt schaue, dann bemerke ich, wie großartig Gott ist.